Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brand-Building, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Jan Stranghöner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast mit einem AdScam Special. Und wir haben heute eine Folge, die ein Thema behandelt, was insbesondere in den letzten Wochen und Monaten immer wieder an Relevanz gewonnen hat. Und wer sich die letzten Folgen angehört hat, der weiß, dass wir Nerds extrem viel Wert darauf legen, auch die Seite sich anzugucken, die am Ende unsere Botschaften, unsere Ads und unsere Kampagnen sieht. Und wir sehr große Fans davon sind, dass wir uns mit der Kundenseite auseinandersetzen. Und genau damit haben sich Jana und Sina auseinandergesetzt, die dieses Jahr auf dem AdScamp dazu gesprochen haben, wie man denn die richtigen Fragen stellt, damit man nicht mehr raten muss, welche Botschaft denn am Ende die richtige ist. Und ich begrüße euch heute. Danke für eure Zeit. Schön, dass ihr da seid. Hallo Jana, hallo Sina.
Hi. Hi. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr dieses Jahr auf der AdScamp-Bühne wart. Ihr wart das erste Mal auf der Bühne bei uns. Mhm. Was müssen denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über euch wissen, Jana? Wir starten mal bei dir.
Boah, über mich wissen, also wir sind natürlich beide von Advidera, kommen wir aus der Agentur aus Köln und ich bin jetzt mittlerweile 5 Jahre da, dementsprechend auch 5 Jahre Meta-Ads. Damals von den Besten gelernt, heute dann jetzt selber auf der Bühne. Genau, und wir stellen uns immer wieder den Herausforderungen, die uns Meta gibt und finden dann kreative Lösungen. Und das, was wir erzählt haben, ist halt eine Variante davon.
Sehr gut, vielen Dank. Sina, was müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer über dich wissen?
Wir arbeiten beide bei Advidera. Ich bin jetzt seit mittlerweile 3 Jahren bei Advidera. Und mache so ziemlich alles von Lead-Gen über Social Recruiting, aber auch E-Com. Da hatten wir ja beim AdScamp auch den Case mitgebracht. Genau.
Sehr gut. Thema AdScamp. Ihr wart das erste Mal bei uns auf der Bühne. Ich kann anhand der Bewertungen sehen, dass es den Leuten gefallen hat. Wie hat's euch denn gefallen?
Also ich muss sagen, es hilft schon wirklich, wenn man im Publikum ein paar Leute hat, die man schon mal gesprochen hat, gesehen hat und ja, das so ein bisschen Nervosität nimmt. Aber ich fand es sehr cool. Also gerade auch mit dem Feedback und es ist immer, finde ich, sehr familiär. Es war ja auch ein relativ kleiner Raum, aber trotzdem kriegt man dann immer direkt so eine Resonanz und dementsprechend kriegt man auch ein gutes Gefühl. Und das war schon eine sehr coole Erfahrung.
Sehr schön. Und ich hoffe, dass ihr in die Jahresplanung schon für 25 so weit eingestiegen seid, dass ihr euch den 15.09.25 markiert habt. Denn da findet das AdScamp wieder statt. Ich gehe schwer davon aus, dass ihr auch am Start sein werdet. Aber bevor wir auf das AdScamp 25 gucken, gucken wir einmal auf den Talk 24, denn ihr habt, wie eingangs schon gesagt, ein Thema auf die Bühne gebracht, was ich sehr feier und wo wir auch im Vorgespräch ja drüber gesprochen haben, um dann zu sagen, so was ist der Talk, was nehmen die Leute mit, wo gibt es gerade Herausforderungen auch im Markt, weil alle sprechen sehr viel auch über Kreation und das Creative ist irgendwie Targeting und das regelt schon und so und dann machst du einfach die richtige Botschaft drauf und dann passt es schon. Aber letztlich ist ja dieses einfach die Botschaft zu finden ein Prozess und eine Arbeit, die mal schwieriger ist, mal leichter ist. Kommt ein bisschen darauf an, ob man vielleicht selber auch Teil der Zielgruppe ist. Mhm. Und ich fand es ganz gut, weil ihr seid eingestiegen in eurem Vortrag mit einem Creative, was irgendwie so ein Static Creative von einem extrem schicken, angesagten Schuh ist, von einer Marke, die in der Zielgruppe irgendwie durch Influencer sehr bekannt ist, was ja jetzt nicht viel Botschaft braucht in dem Werbemittel, um zu verfangen. Ja, das war irgendwie Kopenhagen Studios, glaube ich, was ihr gezeigt habt. Die Form von Creative ist ja leicht zu machen, oder?
Ja, also wenn man die Zielgruppe eben sehr gut kennt, dann spricht das Creative ja schon von sich aus. Also wir sind ja eingestiegen auch mit der Frage, guckt euch das Creative an, was könnt ihr euch vorstellen, wen spricht das jetzt gerade an? Also wie alt sind die Leute? Was ist das für ein Geschlecht? Oder was mögen die vielleicht auch ansonsten noch? Was haben die für Interessen? Wem folgen die? Was gucken die sich den ganzen Tag in ihrem Feed an? Und das haben die halt schon ganz gut gemacht, also sehr gut, sodass eben nur noch dann der Sale oder einfach nur der Schuh platziert werden muss. Weil diese personalisierte Werbung ist ja eben das, was die Nutzer alle noch akzeptieren und möchten. Und dementsprechend kommt ja auch bei der Werbung nicht nur das höchste Budget bei der Zielgruppe an, sondern eben auch das, was relevant ist für die Leute. Ja. Und wenn die Botschaften oder das Thema oder das Design dem entspricht, was die Leute sich eh schon in ihrem Feed immer angucken, stundenlang, dann ist das natürlich ein guter Pluspunkt. Einmal für die Ausspielung und eben auch für den Abschluss am Ende im Shop. Und ja, ich glaube, das Schwierige ist einfach, dass man selber als Produktproduzent oder als Anbieter immer in seiner eigenen Bubble ist. Und man hat schon so ein tiefes Verständnis für das Produkt und muss ich dann wirklich regelmäßig auch dran erinnern, was ist denn jetzt der Vorteil für die Zielgruppe oder was wollen die wissen, was haben die für Pain Points? Und das geht, finde ich, oder merke ich selber ja auch, schnell verloren, wenn man sich dann mit diesen ganzen anderen Sachen beschäftigt, wie eben das Design und Creative Erstellung und Kampagnen hier und da. Und da hilft es dann schon mal, sich da genauer mit auseinanderzusetzen und auch mal den direkten Kontakt zu suchen.
Das sind eigentlich zwei Problemstellungen, ne? Das ist einmal das eigene Bias, so. Also, wie stark ist man selber schon geframed auf bestimmte Botschaften und visuelle Trigger? Und dann ist es natürlich auch die große Herausforderung, wenn man Teil der Zielgruppe ist und selber irgendwie Produkte in Betracht zieht oder auch Marken kennt, kann man sich viel, viel, viel schneller auf die Kundenseite begeben und eben aus einer, ne, kundenzentrierten Perspektive Botschaften entwickeln. Ja. Aber wir auf Agenturseite wissen ja, wir haben ja jetzt nicht nur Fashion und irgendwelche Influencer-Marken, die wir vertreten, sondern wir haben vielleicht auch Produkte oder Dienstleistungen, wo wir jetzt selber nicht die Zielgruppe sind. Und sich dann da reinzuarbeiten und die Empathie dazu haben für, was könnte denn ein potenzieller Kunde oder eine potenzielle Kundin ansprechend finden, um auf diese Botschaft zu reagieren. Das finde ich ist tatsächlich so, das sagt man so leicht. Ja. Aber dieses sich hineinversetzen können in die Situation, wenn jemand komplett unaware ist für ein bestimmtes Produkt, was jetzt diese Person braucht, damit sie eine Entscheidung trifft, das finde ich ist, das ist jetzt nicht einfach so. Ne? Nee. Da gibt es ein paar Produkte, wo ich sage, so, oh, ey, wenn ich jetzt selber, keine Ahnung, nicht Anfang 50 bin und Rückenprobleme habe, wie soll ich mich denn da reinversetzen, dass jemand dann, keine Ahnung, irgendwie bestimmte Einlagen für Schuhe braucht? So.
Ja, also, auch bei Dienstleistungen oder wie du schon sagst, wenn man selbst nicht in dem Alter ist, man kann sich natürlich immer reindenken oder recherchieren oder irgendwelche Statistiken raussuchen oder das Ganze irgendwie in Zahlen sich zusammenbiegen, aber das ist eben nochmal was anderes. Es ist sehr abstrakt irgendwie. Und es ist ja auch nicht immer nur die eine Botschaft, die dann funktioniert, sondern es gibt ja auch verschiedene Botschaften für verschiedene Segmente in deiner Zielgruppe. Also es ist ja nicht jeder gleich. Und eigentlich macht es aber auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
Häufig entsteht ja so ein Interpretationsspielraum an der Stelle.
Ja.
Und dieser Interpretationsspielraum wird dann ein Stück weit geskippt, weil man sagt, ja, da müssen wir das testen.
Ja.
Aber du musst ja nicht eine Botschaft testen für eine Zielgruppe, wenn du schon unsicher bist, ob die überhaupt in der Zielgruppe verfängt. Ne? Also ich glaube, so meine persönliche Erfahrung ist, dass sich daran halt super viele auch so abarbeiten und das super schwer einfach auch ist, wenn man da halt anfängt zu raten. Und euer Titel war ja so, lasst uns nicht mehr raten, sondern lasst uns die Leute fragen.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein super spannender Ansatz. Welche Möglichkeiten, Sina, habe ich denn, die Leute zu fragen? Also das ist ja, macht ihr dann, keine Ahnung, bei euren Kunden irgendwie die organischen Postings so, dass ihr die Zielgruppe befragt? Wie setzt ihr Ads ein? Welche Möglichkeiten gibt es, irgendwie einen Zugang zu finden, um halt auch die richtigen Fragen zu adressieren, um dann die Antworten zu bekommen?
Genau, das hatten wir beim EdCamp ja mitgebracht, das Case-Beispiel, wie man es am besten umsetzen kann, wie wir es umgesetzt haben. Natürlich, klar, man kann organisch der Zielgruppe Fragen stellen. Wir haben es aber so ein bisschen in einem größeren, ja, Reichweite gemacht mit Social Ads, und zwar mit mobil optimierten Funnel. Die kennen wahrscheinlich die meisten auch einfach in Bewerbungsprozessen schon, um die einfach möglichst unkompliziert zu gestalten. Und ja, wir haben uns gedacht, wie können wir unsere Zielgruppe besser kennenlernen, und wir wollen einfach diese Funnel nutzen und Umfragen erstellen. Und so können wir quasi über Funnel-Umfragen die Zielgruppe mit verschiedenen, ja, Fragen, Perspektiven besser kennenlernen. Einfach über Social Ads das zu kommunizieren und dort die Zielgruppe direkt abzuholen.
Sausmarter Ansatz. Ich habe tatsächlich da ein spannendes Beispiel, Jana. Wir haben ja auch gemeinsam Seminare vorbereitet und durchgeführt. Du hast jetzt für mich an der Stelle übernommen. Du kennst vielleicht das Beispiel von M&M's. M&M's hatte so einen ähnlichen Ansatz für eine Produktvalidierung. Da ging es um ein Eis von M&M's, was nie produziert wurde, wo M&M's dann halt einfach Leute auf eine Landingpage geschickt hat, um zu sagen, so, würdest du das Eis kaufen? Welche Sorte findest du gut? Bla bla bla. Und am Ende wurde dann aufgelöst, so, ja, das gibt's gar nicht, aber danke, dass du teilgenommen hast. War dann ein bisschen eine Enttäuschung. Aber letztlich, die Marken nähern sich ja, und da sind wir auch großer Verfechter, ja, eigentlich in der Botschaftenentwicklung über sowas wie ein Value Proposition Canvas an, ne? Zu sagen, okay, was sind so die Motivatoren, was sind die Probleme, und dann fängt man an, das irgendwie so ein bisschen zu clustern. Welchen Vorteil habe ich denn, wenn ich auf euren Ansatz gehe und sage, okay, wir machen eine Kampagne, wir schicken erstmal Leute auf eine Umfrage, die wir selber bauen mit mobilen Landingpages, im Vergleich zu dem Ausarbeiten von so einem Value Proposition Canvas? Was habt ihr da so in Erfahrung gemacht? Warum sind diese Fragen oder die Kampagnen, die dann ja auch Geld kosten, irgendwie effizienter in der Botschaftengenerierung?
Also der größte Vorteil ist ja auf jeden Fall, dass man direkten Input von der Zielgruppe bekommt. Also man zieht sich da nicht irgendwie was aus den Fingern, sondern man bekommt Antworten direkt aus der Zielgruppe. Ich würde sagen, das ist schon mal so der allergrößte Vorteil. Ich weiß nicht, Jana, kannst du da gerne noch ergänzen?
Ja, wo du jetzt gerade das Beispiel von M&M's nochmal aufgreifst, merkt man ja, dass die Zielgruppe oder die Nutzer, die wollen ja mitarbeiten, die wollen ja auch ihren eigenen Teil dazu beisteuern, und man hat eben den Nebeneffekt, dass die Zielgruppe oder die Community, die sich vielleicht dadurch auch aufbaut oder verstärkt, sich gehört fühlt, irgendwie wahrgenommen fühlt, und man hat nicht nur diese direkte Antwort oder diesen Kontakt, sondern ja auch eine Wertschätzung irgendwo gegenüber der Zielgruppe, weil man sich natürlich dafür interessiert, okay, was stört euch denn? Wie können wir euch helfen? Oder können wir euch irgendwie entgegenkommen, wenn wir wissen, was genau euer Painpoint ist? Alles andere, Value Proposition Canvas, tolles Wort, ist schön und gut, nutzen wir ja auch, ist ja auch die Basis. Aber man arbeitet da natürlich irgendwie viel theoretischer. Also irgendwo, ja, geht man dann schon davon aus, dass manche Dinge einfach so und so sind. Und in diesen Funnels hast du einfach schwarz auf weiß die Antwort.
Okay. Ja, und bei Value Proposition, du sagst, du arbeitest damit. Es ist ja auch häufig so, dass man in der Ausarbeitung dann trotzdem in eine Annahme kommt, ne? So, genau, in der Theorie. Ja. Und das kann ja dann die Frage sein, oder das kann ja dann die Grundlage sein, um zu sagen, okay, wir wissen es nicht zu 100%, und wir haben keine Daten irgendwie aus dem Customer Service, wir haben keine CRM-Feedbacks, wie auch immer, von Kunden. Das müssen wir die Leute jetzt fragen. Und dann ist ja häufig, dass du nochmal zusätzlich bei den Antworten, kann man ja dann wahrscheinlich auch gestalten, ob das irgendwie fixe Antworten sind oder Freitextantworten, auf einmal Antworten zurückbekommt, die halt einfach eine andere Tonalität haben, ne? Also ja, ich finde das immer so, ich hatte so einen Kunden mal im Lampen- und Leuchtenbereich, und dann ging es halt so, ja, die Lampe ist das bla, ja, und das, was du da reindrehst, ist halt das Leuchtmittel, und wir müssen dann, ne, immer aufpassen, welchen Begriff wir nutzen. Ja. Und die Kunden verwenden halt einfach nicht Leuchtmittel, sondern die sagen halt zu einer Glühbirne Lampe. Und das sind halt so Dinge, wo du dann halt auch merkst, okay, die Menschen, mit denen wir da draußen kommunizieren, die sprechen halt eine andere Sprache, als wir das in unserer Betriebsblindheit tun. Und dann kommt man ja auch auf Begriffe oder Ideen, wo man denkt so, ah, okay, das hätten wir niemals gedacht, dass das bei den Leuten in der und der Form so ankommt. Mhm. Aber jetzt haben wir sie gefragt, und ein großer Teil der Menschen antwortet halt einfach, dass diese Glühbirne für sie halt eine schöne Lampe ist. Ja, und wenn wir das halt nicht aufnehmen können, dann sprechen wir halt nicht die Sprache der Zielgruppe. So.
Ja. Ja, und gerade auch Begrifflichkeiten machen da viel aus oder auch Gründe, wieso man ein Produkt kauft. Weil bei Kosmetik beispielsweise ist es dann nicht, dass man sich pflegt oder keine Ahnung, dass es irgendwie ein neues, tolles Produkt ist mit tollen Inhaltsstoffen, sondern die Zielgruppe möchte gut aussehen oder das ist halt was Emotionaleres, was anderes, was man eben betrachten muss von der Seite der Zielgruppe. Wie würden die sagen, warum kaufen die das Produkt?
Das finde ich ganz spannend, wo du das Kosmetikbeispiel aufmachst, weil wir nehmen jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit auf, ne? Also alle, die uns jetzt während den Feiertagen zuhören, euch ein frohes Weihnachtsfest und auch einen guten Rutsch. Und wenn ihr nach Weihnachten zuhört, haben wir hoffentlich alle ein schönes Weihnachtsfest gehabt.
Genau.
Die Vorweihnachtszeit zeichnet sich ja insbesondere dadurch aus, dass man auf einmal ganz viel Parfümwerbung sieht.
Ja.
Diese klassische Werbung.
Voll.
Spielt ja mit doof, ne? Also das Ganze, was du gerade mit Kosmetik und sich wohlfühlen und sich mal was gönnen. Keine dieser Marken, weder im Parfüm noch im Kosmetik noch in diesem Interieur-Rituals-Duftkerzenbereich, arbeitet damit, dass das ein Statussymbol im Wohnzimmer oder im Badezimmer ist.
Ja, verrückt, oder?
Wo man sich einfach jeden Tag sagt, so, ey, wenn die Leute so viel Geld damit ausgeben, dann hat's doch einen besonderen Platz verdient. Und wenn ich Gäste habe, ja, dann stelle ich halt die Duftkerze, die 35 Euro kostet, in die Gästetoilette, damit meine Gäste sehen, dass ich mir den Scheiß leisten kann. Aber damit sowas arbeitet man halt nicht. Ne? Ja. Aber das wäre genauso eine Frage, wo man sagt so, Zahlungsbereitschaft, wie wichtig ist dir das Design, in welchen Raum stellst du das Produkt? Ja, wo man dann auch sagt, okay, wenn das halt eine Duftkerze im Gäste-WC ist, hat das halt eine andere Bedeutung, als wenn es in meinem eigenen WC steht.
So, ja, ne? Das ist so, willst du es präsentieren, ne?
Genau, aber das sind so Sachen, die findet man ja dann auch raus vielleicht, wenn man sich mit der Zielgruppe beschäftigt. Und ich finde halt, da scheitert Werbung gerade massiv dran oder verschenkt halt auch eine Chance, das dann am Ende zu nutzen. Ne? Also ich finde den Ansatz, den ihr da wählt, extrem smart und überlege mir auch schon die ganze Zeit, wie wir das irgendwie einsetzen können. Aber prinzipiell geht es ja darum, wir brauchen die richtigen Botschaften. Wenn wir zu theoretisch arbeiten mit dem Value Proposition Canvas, laufen wir Gefahr, dass wir einen Interpretationsraum schaffen, der dann doch wieder irgendwie eine Botschaft erzeugt, die vielleicht erstmal getestet werden muss, wo man dann sagt, ja, okay, hat nicht funktioniert, aber hätten wir die Leute vorher gefragt, hätten wir es gar nicht testen müssen. Ja. Und die Umsetzung, Sina, so wie du das jetzt gesagt hast, mit den Mobile Pages, ihr nutzt das Tool Perspective, glaube ich, habt ihr im Vortrag benutzt. Da gibt's auch andere Möglichkeiten. Ist halt relativ easy auch umzusetzen, ohne dass ich jetzt große technische Entwicklungsressourcen brauche oder absolut. Neue Webseiten bauen muss. Ne? Also das ist so die Grundannahme, nochmal zusammengefasst für alle, die jetzt zuhören. Und wir können uns ja einmal angucken, wie ihr das in der Praxis umgesetzt habt, weil, Sina, du hast gesagt, ihr habt das für einen Kunden mitgebracht, ihr habt einen Case gezeigt auf der Bühne im Bereich Fashion.
Ja.
Nehmt uns doch mal mit, was war das für ein Case, was war so die Grundannahme und die Herausforderung bei dem Kunden?
Genau, also grundsätzlich handelt es sich um einen Fair Fashion E-Commerce Shop, Online-Store, der aber vor der Herausforderung stand. Wir haben halt schon länger jetzt Anzeigen geschaltet über Social Ads, aber haben da mal eher so eine, keine Zielgruppe-spezifische Ansprache gehabt. Also wir hatten eher so Anzeigen von wegen, hey, wir haben nachhaltige T-Shirts oder schaut euch unsere neue Kollektion an. Aber diese tiefgehenden Ansprachen, Werbebotschaften hatten wir gar nicht. Also dieses Verständnis war für die Zielgruppe gar nicht da. Natürlich hatten wir so diese Basis von Value Proposition Canvas und die Informationen, die unser Kunde uns halt zur Zielgruppe mitgeben konnte. Die hatten wir natürlich, aber die waren einfach noch gar nicht tiefgehend genug, um dass wir da coole emotionale Werbebotschaften erstellen können. Natürlich konnten wir trotzdem schon gut Käufe generieren und die Performance war auch nicht schlecht, aber wir wissen es ja alle, es gibt immer Potenzial nach oben, es gibt immer verschiedene Angles, Ansprachen, die man testen kann und testen sollte. Mhm. Und da haben wir dann entschieden, diese Umfrage zu machen mit dem Funnel. Wir haben insgesamt, ich glaube, 5 Wochen Laufzeit gehabt für die Umfrage. Über Meta-Ads, also auf Instagram und auf Facebook haben wir es ausgespielt und haben, ich glaube, 14 Fragen gestellt und genau, wie gesagt, 5 Wochen Laufzeit und hatten auch ein Budget von, ich glaube, es waren nur 15 Euro am Tag und konnten damit wirklich schon ziemlich gute Ergebnisse generieren. Ich kann ja gerne mal schon auf die Ergebnisse eingehen. Wir hatten insgesamt ich glaube, 630 Conversions für eine Abschlussquote von über 50%. Also wirklich gute Ergebnisse bei dem ja doch vielleicht auch eher geringen Budget. Genau.
Okay, spannend. Letztlich ist das ja nicht viel Budget-Invest, ne? Für das, dass ich am Ende dann irgendwie rauskomme mit, hey, ich habe irgendwie eine verlässlichere Aussage auf das, was meine Leute da draußen bewegt. Was ich spannend finde, Sina, ist, ihr habt schon auf einem guten Niveau performt. Ihr kanntet die Zielgruppe anhand der Informationen vom Kunden. Das ist ja so der Standard. Aber letztlich habt ihr irgendwo festgestellt, dass ihr da limitiert seid. Entweder weil der Kunde vielleicht zu generalistisch seine Zielgruppe umreißt oder weil es halt auch nicht genug Daten dann am Ende gibt über Bewertungen und so. Wie seid ihr denn vorgegangen? Weil initial muss ich ja einmal festlegen, welche Fragen stelle ich der Zielgruppe und wie bekomme ich die denn dazu, an dieser Umfrage teilzunehmen? Weil nur eine Kampagne zu schalten, führt ja erstmal nicht darauf, ne? Also die Abschlussquote finde ich jetzt extrem gut. Aber das heißt ja, zum einen müssen die Leute ja die Fragen verstanden haben und es muss sie nicht irgendwie verwirrt haben. Also sie haben nicht abgebrochen und sie müssen ja irgendwie motiviert worden sein, daran teilzunehmen. Wie geht man denn davor bei der Auswahl der Fragen und dann am Ende, dass man eben die Leute da reinbekommt?
Genau, also die Auswahl der Fragen, ich weiß nicht, Diana, willst du da sonst was zu sagen? Dann kann ich Leute noch zum Anreiz was erzählen.
Ja, also die Fragen haben wir unterschiedlich aufgebaut. Zum einen, wie du auch eben schon gesagt hast, offene Fragen, wo die Leute wirklich dann ihre persönlichen Worte auch verfassen konnten. Beispielsweise, warum kauft ihr nicht? Also ist es euch zu teuer? Ist es vielleicht irgendwie euch egal, ob das jetzt nachhaltig produziert ist? Wollt ihr mehr Informationen? Was heißt überhaupt nachhaltig produziert? Mhm. Braucht ihr da irgendwie einen Proof für? Oder wie viel wert sind euch eben so Siegel oder bestimmte Merkmale, dass ein Produkt vielleicht besser ist? Ist es für euch irgendwo vielleicht auch eine Wertigkeit oder dass ihr dadurch irgendwo kommuniziert, ihr seid da sehr verantwortungsbewusst oder kennt ihr die Marke überhaupt? Kennt ihr nachhaltige Marken? Solche Sachen, zum einen eben dann zu Brand Awareness abgefragt, aber auch ja die Gründe, warum man vielleicht am Ende doch nichts kauft.
Würde halt niemals eine Firma, also du würdest niemals dich in den Laden stellen und die Kunden, die rausgehen, befragen, warum habt ihr nicht gekauft, sind wir zu teuer.
Ja.
Macht man einfach irgendwie nicht, ne? Aber es ist sau smart zu fragen, so, was hält euch denn davon ab, das Produkt zu kaufen?
Ja, voll. Und mittlerweile gibt es ja auch Marken, die nachhaltig sind, die auch so einen Influencer-Hype mitnehmen. Mhm. Und ja, da kamen dann natürlich auch Antworten, dass die Marken natürlich auch bekannt sind oder bekannter. Und von daher ist ja irgendwo dann auch das Potenzial da, dass mehr und mehr Menschen sich darüber Gedanken machen, was konsumiere ich denn, was kaufe ich denn, gebe ich jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr dafür aus. Und tatsächlich kam dann auch dabei raus, dass wirklich noch ein paar mehr Informationen dazu fehlen. Mhm. Was jetzt wirklich Nachhaltigkeit bedeutet, liegt es an der Produktion oder ist das wichtiger als jetzt der Stoff an sich oder dass es lange hält oder wie auch immer. Mhm. Und dadurch haben wir dann eben auch Siegel zur nachhaltigen Produktion, zu den Umständen, unter denen die Leute arbeiten, zu der Bezahlung und wie auch immer, mit auf die Creatives draufgepackt und zu den Ergebnissen.
Auch ein spannender Punkt. Siegelkommunikation basiert ja auf der Annahme, dass diese Siegel Vertrauen schaffen, aber es ist ja sehr aufwendig, teilweise diese Siegel zu bekommen oder teuer.
Fälschlicherweise werden die genutzt. Also
oder so, ja, aber genau. Aber häufig erlebe ich die Diskussion dann, dass man dann sagt, ja, die Siegel sind in unserer Branche bekannt, die kennen die Kundinnen oder Kunden da draußen nicht. Oder anderes Extrem, dieses Siegel ist total bekannt, das muss überall drauf. Mhm. Aber mal abzuklopfen, wie reflektiert oder wie bewusst kaufen denn Menschen aufgrund von Siegelkommunikation oder eben nicht, ist ja auch ein Indiz zu sagen, okay, ich muss da investieren, um so ein Siegel zu bekommen. Oder das, was ich da gerade reinpacke, ja, Top Kununu Company 2025, lohnt sich oder lohnt sich
das
nicht?
Heißt ja, das, ja. So. Genau, da sind wir auch wieder bei irgendwelchen Bewusstseinsphasen. Wie muss ich das halt kommunizieren? Muss ich vielleicht vorher auch nochmal eine Anzeige schalten, die erstmal, keine Ahnung, erklärt, was diese ganzen Siegel bedeuten? Gebe ich vielleicht auch mal eine Einsicht in die Produktion? Ja, und führe die Leute dann eben immer mehr zu meinem Produkt und zum Kauf.
Spannend. Weil ja, das ist ja am Ende nicht nur die Kreation Richtung Abverkauf, sondern wenn jetzt rauskommt, okay, wir haben ein Bekanntheitsproblem, dann haben wir auch den Beleg, dass Markenaufbau auf Social jetzt kein rausgeworfenes Geld ist.
Nee, und sowieso die Umfrage, du hattest eben noch gefragt, warum soll ich erst mal eine Umfrage schalten, ist ja auch Budget. Ja. Aber wenn ich jetzt 500 Botschaften teste, gebe ich auch Geld dafür aus.
Ja,
korrekt. So, ja, habe ich schon mal einen geringeren Streuverlust irgendwo. Und an sich, ja, es ist einfach sehr wertvoll. Wir haben zum Beispiel auch gefragt, in einer offenen Frage, ist dir nachhaltige Mode zu öko? Kommst du darüber, dir damit ein bisschen blöd vor? So? Also ja, einfach mal so ehrliche Fragen. Also wir haben, glaube ich, sogar hingeschrieben, sehr Ehrlichkeit zählt hier. Ja. Weil erstmal ist es sympathisch irgendwie und du kriegst Insights, die würdest du in keiner Statistik irgendwo kriegen.
Ist dir das zu öko? Ja, finde ich gut, die Frage.
Ja.
Ist aber auch natürlich so ein bisschen pointiert, ne? Ich glaube, ja, das zeigt ja dann auch nochmal so ein bisschen das Profil.
Ja.
Aber ist ja auch spannend, weil eine MAFO, also wenn man jetzt jemanden fragt, der beruflich, hauptberuflich Marktforschung macht, der würde ja niemals solche Fragen definieren, ne? Der würde ja sagen, okay, das ist zu Ausschluss oder das setzt ja bestimmte Dinge bewusst oder Bewusstsein schon voraus. Ist das gestützt, ungestützt? Aber der Ansatz funktioniert und der ist ja auch für jeden, der jetzt zuhört und für jede, reproduzierbar. Die Frage, die ich mir aber immer noch stelle, ist, warum soll ich dir denn diese wertvollen Informationen geben und warum soll ich an der Umfrage teilnehmen?
Ja, Sina, bitteschön.
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich somit der wichtigste Punkt, wie du es gerade schon gesagt hast. Warum soll denn der Teilnehmende überhaupt mitmachen? Und genau, da zählt natürlich der richtige Anreiz. Bei unserem Beispiel von Mela, da haben wir jetzt zum Beispiel ein Gewinnspiel gemacht, also mit der Umfrage, dass wenn die Teilnehmer oder wenn die an der Umfrage teilgenommen haben, konnten die einen Rucksack oder eine Bauchtasche direkt aus dem Mela-Shop gewinnen. Das heißt, ein direktes Produkt ja, des Unternehmens. Und genau, also ihr braucht auf jeden Fall einen Mehrwert, der vorhanden ist für die Teilnehmer, wie jetzt zum Beispiel mit dem Gewinnspiel. Wir haben dabei jetzt beim AdScam auch ein schlechtes Beispiel mitgebracht gehabt. Das wollte ich jetzt auch nochmal einmal aufgreifen. Ja. Ihr könnt natürlich auch, jetzt ganz blöd gesagt, Taylor Swift-Tickets anbieten für so eine Umfrage. Wenn das jetzt Mela gemacht hätte, klar, es hätten sehr, sehr viele Leute teilgenommen. Da kann man stark von ausgehen. Aber hätten wir damit auch die richtige Zielgruppe erreicht, ist natürlich die viel wichtigere Frage. Und ich glaube, die Antwort ist da ziemlich eindeutig nein. Ich glaube, wir hätten ja etliche Swifties abgeholt, die Tickets haben wollten, aber jetzt eigentlich keinen Wert auf die Umfrage gelegt haben oder denen das eigentlich ziemlich egal war. Und ja, natürlich kann es sein, dass da so ein Teil auf jeden Fall zur Zielgruppe gehört, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja schon gering. Also macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man so eine Umfrage machen möchte, ein Produkt oder eine Dienstleistung, die direkt in Verbindung mit dem Unternehmen steht, zu machen, dass man da wirklich ja, möglichst die richtige Zielgruppe erwischt.
Genau. Also keine Amazon-Gutscheine, keine iPads, keine...
Nee. Genau, also wenn die Möglichkeit besteht, immer was in Verbindung mit dem Unternehmen, macht auf jeden Fall am meisten Sinn.
Es hat auch früher bei Fanaufbau und Followeraufbau auch funktioniert, einfach iPads zu verlosen. Meinst du, die sind nicht wertig, die Follower und Fans?
Ach, gering.
Ja, mal gucken, ob die noch da sind.
Ja, genau.
Ja, schön, also Gewinnspielmafia und Kirschenpflücker da draußen. Das ist ein guter Hinweis aber auch und bedingt ja auch, dass man die Qualität der Antworten einfach auch in Echtzeit monitoren kann. Ne? Also ich glaube, das ist ja dann auch eine Frage, mit welchem Tool ich das am Ende mache, ob das jetzt ein Perspective ist oder man könnte das auch mit Google Forms wahrscheinlich irgendwie abbilden oder mit irgendeiner Landingpage oder irgendwas anderes. Ja. Ne? So ein bisschen die Frage dann, was technisch zur Verfügung steht. Aber wichtig ist, dass man halt in Echtzeit auch checken kann, wie ist denn die Qualität der Antworten? Kann man damit arbeiten, eine Plausibilität mal zu checken, damit man dann halt am Ende auch sagt, okay, die Antworten, die ich da bekomme, die sind halt auch belastbar. Jetzt hast du gesagt, ihr lasst das dann 4-5 Wochen laufen, Tagesbudget 15 Euro, sind dann insgesamt vielleicht 500 Euro, ne, Jana, wie du gesagt hast, ob er das jetzt ins Creative Testing gibt oder erstmal in die Validierung der Zielgruppe. Das ist dann, glaube ich, eine unternehmerische Entscheidung. Ja. Da muss jeder und jeder auch selber beantworten, so kennen wir unsere Zielgruppe denn gut genug? Jetzt habe ich diese ganzen Antworten und ihr habt, glaube ich, 600 plus final abgegebene Antworten irgendwie ausgewertet. Das ist ja sehr, sehr viel Holz, was ich dann da zum Auswerten habe. Was ist denn so euer Learning? Wie kommt man denn da am effizientesten durch, um da auch dann schnell zu den richtigen Botschaften zu kommen?
Ja, also ich bin ehrlich, mir hat es davor gegraut, das auszuwerten. Aber wir haben ja mittlerweile unseren guten Kollegen ChatGPT.
Ja, und Kollege des Monats.
Ja, Mitarbeiter des Jahres.
Ja, okay.
Ja. Nein, aber die Hilfe ist schon wirklich Gold wert. Wir haben natürlich dann durch Perspective das Ganze in einer CSV-Datei. Mhm. Wir haben es aber tatsächlich so gemacht, dass wir jede Frage einzeln ausgewertet haben. Mhm. Mit einem Prompt einfach hier, das ist die Frage, bitte sortier uns die Antworten nach den Top 3 Antworten oder einer Tendenz oder wie auch immer, je nachdem, wie die Frage gestellt war. Mhm. Und konnten dann daraus am Ende unsere neuen Botschaften ziehen oder erstmal die Learnings erkennen und dann damit arbeiten. Und es dauert wirklich, keine Ahnung, eine Stunde oder so, oder wenn überhaupt, je nachdem, wie viele Antworten man halt hat. Und wenn man einmal den Prompt hat, dann wechselt man immer nur die Frage oder das, was man am Ende wie es ausgeben soll. Und dann ist man da echt easy durch. Mhm. Und ja, und dann kann man auch eigentlich direkt weitermachen, um dann Botschaften zu formulieren und das dann halt ans Creative Team weitergeben.
Mein Statistikprofessor aus der Uni würde jetzt sagen, aber das Signifikanzniveau, wie kannst du denn sagen, dass 600 Antworten repräsentativ sind für die Zielgruppe und signifikant sind? Wie geht ihr damit um? Sollte euer Kunde euch damit konfrontieren?
Klar, man muss dann natürlich trotzdem irgendwo noch ein bisschen testen, was jetzt von den Botschaften wirklich zieht. Aber es ist halt immer noch mehr wert, jetzt komplett blind loszugehen. Ja,
ich würde einfach sagen, ganz ehrlich, das hatten wir halt vorher nicht. So,
ja.
Wir müssen uns jetzt nicht hier über irgendwelche Signifikanzniveaus streiten. Ja. Und vielleicht führt man das halt einfach regelmäßig durch, um zu gucken, gibt es da auch eine Veränderung? Weil wir werden ja nicht immer die gleichen Menschen befragen.
Nee, genau. Also darüber gab es auch bisher keine Diskussion. Also das war eine gute Idee, gute Einsicht und wie gesagt, mehr als man vorher hatte.
Und es hat sich ja auch tatsächlich dann in absoluten Zahlen gelohnt, ne? Ihr habt dann Botschaften verändert, ihr habt dann nochmal den Account, der sowieso schon gut lief, nochmal einen zusätzlichen Push gegeben durch die Veränderung der Kreation. Hat denn der Kunde diese Antworten, die dann aus der Zielgruppe gekommen sind, auch noch dafür genutzt, weitere Marketingkanäle oder Kommunikationspunkte anzupassen? Weil letztlich hat es ja nicht nur eine Auswirkung auf Social Ads, ne? Also ihr konntet das direkt umsetzen, ihr habt dadurch so ein Umsatzplateau dann verlassen, konntet den Account nochmal deutlich effizienter machen, aber das, was da rauskommt, ist ja eigentlich auch pures Gold für Landingpages, Newsletter, Google Ads, I don't know. Wurden die Informationen auch auf anderen Marketingkanälen dann angewendet oder steht das vielleicht sogar noch aus?
Also bisher tatsächlich, glaube ich, soweit ich weiß, nicht, leider nicht. Also wir sind tatsächlich bei dem Kunden mittlerweile eher ja so eine strategische Beratung. Also wir erstellen die Creative selber nicht bei dem Kunden. Das heißt, wir haben natürlich die Umfrage, die Ergebnisse, alles am Kunden herangetragen, sind das durchgegangen und haben da auch einige Ideen rausgezogen. Aber die Umsetzung, die liegt natürlich dann am Ende beim Kunden. Mehr als empfehlen und sagen, hey, das und das wäre doch mal cool, hey und da könnten wir nochmal ansetzen, können wir da leider nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir auch schon Lust hätten, da mehr zu testen und tiefgehender reinzugehen. Aber das steht auf jeden Fall beim Kunden auch noch auf der Liste. Das wird auch jetzt hoffentlich dann im nächsten Jahr alles angegangen, weil wir konnten ja durch die leichten Änderungen in der Ansprache, die wir getestet haben, schon bessere Ergebnisse erzielen. Das heißt, Potenzial ist auf jeden Fall da. Und die Umfrage hat uns auf jeden Fall einen sehr guten Mehrwert gebracht. Deshalb hoffe ich, dass das jetzt im kommenden Jahr noch weiter angegangen wird, weil wie du schon meinst, man kann es halt wirklich überall in allen Kanälen eigentlich integrieren und nutzen und damit die Performance steigern.
Ja, alles, was Push irgendwie ist, ne? Ich finde es halt super spannend, weil es ist auch so ein kleines Feedback oder das, was ich jetzt so die letzten Monate gelernt habe. Wir predigen ja auch irgendwie, ne, die ganzen P's im Marketing, die sind schon relevant und es geht nicht nur über Preis und Produkt, sondern beschäftigt euch auch mit den Menschen. Und dieses ganze Thema Research und Zielgruppenrecherche findet ja jetzt häufig unter diesem Stern statt, dass man sagt, ja, du musst jetzt hier irgendwie AI und ganz viele Daten rein und so. Aber die richtigen Daten halt einzusammeln über einen klugen Weg, ohne dass ich halt irgendwie in viel Interpretation und Annahme gehe bei der Zielgruppenrecherche, ist halt durch so eine Umfrage-Vorgehensweise auf jeden Fall deutlich schneller gewährleistet, als wenn ich jetzt selber auch irgendwie losgehe und die Leute befrage. Und in der MAFO ist ja so dieses Thema Beobachtung, Panel, somit das aufwendigste und teuerste. Und jetzt irgendwie Facebook oder Meta zum Panel zu machen und einfach zu sagen, hey, wir schicken da Leute auf eine Umfrage und validieren das durch. Das ist so wertvoll, dass es halt fahrlässig wäre, das nicht auf einem anderen Touchpoint dann auch zu nutzen.
Absolut,
Ist denn das Vorgehen für euch, für jeden im Markt irgendwo adaptierbar? Also sehen wir jetzt nächstes Jahr dann nur noch Anzeigen auf Meta, die uns auf irgendwelche Umfragen schicken?
Also adaptierbar ist es auf jeden Fall, ich würde sagen, so für eigentlich jedes Unternehmen. Es kommt natürlich am Ende, wie schon gesagt, auf den Anreiz an, der geboten wird, dass auch wirklich die Umfrage ausgefüllt wird, weil wenn ihr da keinen vernünftigen Anreiz habt oder einfach nur sagt, hey, bitte füllt die Umfrage aus, dann kommt da natürlich nicht viel rum. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall für eigentlich alle Unternehmen adaptierbar.
Ja. Ja, beispielsweise für Dienstleister oder so, einfach um es jetzt auch nochmal zu nennen, könnte man zum Beispiel, weiß nicht, eine kostenlose Beratung oder irgendwas anbieten, wo die Nutzer eben Mehrwert von haben oder auch die Zielgruppe, die man erreichen möchte. Und dann geht es eigentlich wirklich fast für jedes Produkt in der Theorie.
Ich sehe schon Advidera und Nerds-Ads mit einem Fragebogen. Warum seid ihr genervt von eurer aktuellen Agentur? Was hindert euch davon zu wechseln? Und warum sind wir aktuell zu teuer für euch?
Ja, genau. Gerade so die Kostenfrage ist bestimmt ein guter Painpoint.
Ja. Aber es ist schön, einfach die Kundenseite oder diese Customer-Centric-Vorgehensweise dann auch anzusetzen, reproduzierbar zu machen. Ich bin sehr gespannt, wenn wir nächstes Jahr dann beim Adscamp zusammen oder vielleicht dieses Jahr, je nachdem, wann du zuhörst jetzt gerade, der da die Kopfhörer auf hat, wenn wir uns dann dazu austauschen, weil über die Wiederholung des Vorgehens lernt man, glaube ich, auch nochmal ganz viel über die Zielgruppe, weil ihr habt ja jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 100.000, 150.000 Personen erreicht mit dem Budget, keine Ahnung, grob gesprochen, kann auch mehr sein, aber ihr werdet ja nicht immer die gleichen Menschen erreichen, aber wenn man das halt immer wieder macht und die Fragen wiederholt, desto präziser wird man ja dann auch in den Botschaften. Ob man dann zu öko ist, ob man vielleicht zu teuer ist. Das Thema Lieferketten war noch ein Thema bei dem Kunden. Und ich finde es halt super spannend, auch diese Perspektiven dann einzunehmen, um selber vielleicht, wenn man nicht empathisch ist für die Zielgruppe oder die Dienstleistung oder das Produkt, das viel klarer zu fassen. Was ist denn euer größtes Learning bei dem Vorgehen? Gab es irgendwas, wo ihr gesagt habt, so, oh, hätte ich das vorher gewusst, hätte uns das noch besser gemacht oder das hat mich überrascht? Gab es da irgendwie Antworten, von denen ihr niemals gedacht hättet, dass die kommen? Was ist so das Spannendste? Weil ihr beschäftigt euch ja dann auch sehr intensiv mit dem Feedback zu den Produkten, was sonst vielleicht nur der Unternehmer oder der Marketingverantwortliche in der Form machen würde. Gab es da was, wo ihr sagt, so die Antworten haben uns überrascht oder das hätten wir niemals gedacht, dass die Leute da so transparent sind oder so reflektiert oder so bewusst auch antworten?
Ja, ich überlege gerade mal. Ich glaube eigentlich, so das größte Learning oder was man draus ziehen kann, ist halt, dass man schon so ein bisschen immer in seiner Bubble feststeckte, auf seinen normalen, oder was heißt, auf der gleichen Ansprache und einfach nur die Antworten zu sehen, was die Zielgruppe wirklich beschäftigt. Also heißt zum Beispiel, was Jana gerade schon meinte, dass die Leute ganz oft mit dem Thema nachhaltige Mode überhaupt gar nichts anfangen können. Also da haben wir ja überhaupt noch gar nicht angesetzt gehabt. Ja. Also dass man da erstmal so in diese Brand-Awareness, in dieses Thema-Awareness reingeht, das fand ich super spannend. Und ansonsten ja, weiß nicht, würde ich schon sagen, eigentlich alle Fragen waren sehr interessant, zumal ob, vor allem bei den offenen Antwortfeldern so den Input zu sehen und ob sich dann auch Vermutungen bestätigen, wie zum Beispiel, dass das dann, wenn Leute noch keine nachhaltige Mode gekauft sind, dass es gekauft haben, dass es dann wirklich oft auch am Preis liegt oder woran es halt dann noch liegt, war ja zum Beispiel dann die Informationen, die denen gefehlt haben. Genau, das fand ich echt super interessant, da mal die Sichtweisen zu sehen.
Ja, ich fand überhaupt erstmal krass, dass wir auch nach also wenigen Tagen schon super viele Antworten hatten.
Ja,
also
voll.
Da war wirklich der Andrang hoch. Das fand ich super cool auch, weil das irgendwie auch Spaß gemacht hat, dann sozusagen irgendwie so mit denen zusammenzuarbeiten, auch wenn es irgendwo anonym war. Aber das gab einem schon mal so eine Connection irgendwie. Und dann fand ich es auch überhaupt spannend zu sehen, sobald du die Antworten liest und das auswertest und so einen Überblick hast, hast du nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel und deine Kreativität wird wieder voll angeregt und man ist wieder super motiviert, neue Botschaften auch zu testen, anstatt halt immer so das Gleiche. Und man hat halt irgendwie immer dasselbe Design und ja, man ist da ja sowieso teilweise auf Agenturseite schon so ein bisschen eingeschränkt, was so Vorgaben angeht. Mhm. Und dann aber nochmal einfach mit den Botschaften spielen zu können, war schon cool.
Ich glaube, da gibt es so zwei Sachen. Wir haben das Vorgehen noch nie so umgesetzt für einen Kunden, um Botschaften zu entwickeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass halt zwei Dinge ganz besonders rausstechen, ist ja das Thema, wie relevant sind wir wirklich? Weil du als Agentur im Dienstleistungsverhältnis zum Kunden ja immer die Problemstellung hast, dass der Kunde erstmal sagt, ich bin der relevanteste im Markt überhaupt oder sehr von seinen Produkten überzeugt ist oder einfach sehr zu viel teilweise auch über seine Produkte weiß. Und wenn du die Leute gefragt hast und dann diese Antwort mitbringst, dann hast du halt nicht eine Meinung, die gegen eine Meinung steht, sondern du hast halt einen Beleg, dass das Vorgehen an der Stelle vielleicht die Tonalität zu ändern oder andere Punkte in den Vordergrund zu rücken, dass das nochmal ein Stück weit belegbarer wird und greifbarer wird und nicht so abstrakt irgendwie als Idee im Raum steht. Und dieses Thema am Ende zu sagen, wie priorisieren wir unsere Botschaften? Ne? Also sind alle Botschaften gleich stark oder gibt es halt eine, auf die wir besonders stark zuarbeiten müssen, um nicht zu sagen, wir müssen jetzt hier irgendwie ne, 5 Value Propositions und alle werden gleich behandelt, sondern okay, ne, bei dem Nachhaltigkeitskunden war es ja dann auch so, man konnte halt einen Rucksack gewinnen und die Marke war ja scheinbar auch noch nicht so attraktiv begehrenswert, aber zu sagen, okay, das Thema Lieferketten ist jetzt was, oder Nachhaltigkeit ist zu abstrakt als Begriff. Für den Kunden ist das komplett klar, für uns ist das komplett klar, aber für den Markt nicht, dass wir halt auf diese Botschaft zuarbeiten. Das finde ich ist eigentlich das Spannendste und ich bin sehr, sehr gespannt, wer jetzt da draußen zugehört hat und euer Vorgehen adaptiert, weil zuhören und verstehen ist das eine, selber umsetzen und verstehen ist das andere. Da bin ich gespannt, wer das dann auch mal für seine Marken und Dienstleistungen so ausprobiert.
Ja, war auf jeden Fall super spannend, eben auch diese Marktsättigung irgendwo abzubilden, vielleicht auch zu verstehen, okay, da sind andere Marken und die kennen die Leute auch eher als meine. Wie du gerade schon sagst, man ist dann ja auch so ein bisschen blind als Unternehmen selbst. Ja, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir sehr viele Fälle in nächster Zeit sehen. Und jeder sich ein bisschen mehr mit den Leuten, die hinter dem Produkt oder hinter dem, was man da in der Theorie irgendwie als Lösung verkaufen möchte, auch beschäftigt. Weil im Endeffekt, ja, verkauft man halt auch nicht nur ein Produkt, sondern eigentlich ist ja der Anreiz, einer bestimmten Zielgruppe was Gutes zu tun und irgendwie was zu helfen.
Ja.
Und ja, das darf man nicht vergessen.
Ja, und es macht dieses ganze, also ihr übertragt diese Funnel-Logik in eine Abfolge von Fragen. Ihr setzt oben an, ihr klopft erstmal eine Stufe ab von Menschen, die erstmal komplett unaware sind. Das heißt, man nimmt dieses ganze Thema, ich bin sowieso relevant, schon mal raus. Und das ist, glaube ich, so das spannendste Learning, was man an der Stelle machen kann. Solltet ihr jetzt zugehört haben und gesagt haben, okay, habe ich verstanden, dann happy umsetzen und wir freuen uns auf Feedback dann dazu, wie das funktioniert hat. Wenn ihr dazu Fragen habt, Sina und Jana, könnt ihr auf LinkedIn auf jeden Fall ganz gut erreichen.
Ja, ja.
Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und euch beiden erstmal vielen, vielen Dank für auch das sehr transparente Mitnehmen in den Case und mega spannender Ansatz. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da mit diesen Ansätzen noch so im Markt passiert. Danke euch.
Ja, sehr gerne. Ja, gerne.
Und wenn ihr jetzt sagt, hey, Nerds Podcast ist cool, lasst ein Abo da. Wir freuen uns über 5 Sterne. Und nochmal der Hinweis, 15.09.25 in Köln. Fett im Kalender markieren, AdScamp-Tickets. Und die gibt es ab dem 9.01. Da werden die ersten Early-Nerd-Tickets in den Shop geschickt. Und wer da schnell ist, der wird belohnt, weil diese Form des Rabatts, die gibt es nur ganz kurz, nämlich auf die Early-Nerd-Tickets. Und dann könnt ihr euer Fortbildungsbudget für 25 schon mal fest verplanen. Und wir freuen uns dann, alle euch in Köln zu sehen. So,
ja.
An dieser Stelle, Jana, Sina, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. War euer erster Podcast in der Form.
Ja.
Das wird nicht der letzte sein.
Ja, markiert euch alle den 9.01. Es lohnt sich.
Danke.
Nochmal so von unserer Seite.
Genau.
Und wir sehen uns dann alle spätestens in Köln.
Genau.
Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.